Ich muss euch gestehen, ich habe euch schon sehr vermisst. 2 Wochen war ich nicht in der Gemeinde und das tut irgendwie nie gut. Da merkt man, was man hat. Klar, ich hatte gute Gemeinschaft mit meinen eigenen Geschwistern. Das heißt, wir haben ein Rentestreffen gehabt und da waren einige, die wir schon 5 und 10 Jahre nicht gesehen haben. Das ist auch schön, aber es ist anders. Herzliche Grüße aus der Gemeinde Sehende. Da war ich nämlich vorigen Sonntag. Und die Geschwister in der Gemeinde Sehende haben euch sehr herzliche Grüße bestellt. Was ich noch bekannt geben möchte, ist ab 24. August, das könnt ihr euch merken, da beginnt nämlich Summer in the City. Es wird nicht das Gleiche sein wie immer. Die Leute werden von außen nicht eingeladen. Es wird alles gemacht, sozusagen mit den Kräften aus Hannover. Mit den eigenen Kräften und natürlich einige Freiwillige, die man schon kennt. Und mit denen wird dann Sommer in der City gemacht. Ja, gerne wollen wir nächsten Sonntag die Geschwister aus unserer Gemeinde und natürlich auch andere segnen. Aber auch wie voriges Jahr und Jahre davor wollen wir diese Geschwister mit so einem kleinen Obolus ausstatten, sozusagen so ein kleines Mittagessen, was man den anderen geben möchte. Und so möchten wir den nächsten Sonntag die Sammlung diesen Geschwistern mitgeben, wenn sie in die Szene gehen. Das soweit zunächst zu der Bekanntmachung. Und nun zu unserem Thema. Ich muss euch eingestehen, danke, ich würde gerne das, was Jürgen heute vorgelesen hat, darüber lieber predigen, als über den Text, den ich heute vor mir habe. Es ist ein sehr anspruchsvoller Text, ein Text, den man nicht so einfach aus den Ärmeln schüttelt, der viel auch für uns als Christen zu sagen hat. Der Text, wie ihr schon wisst und kennt, der steht in 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, von Vers 1 bis 12. Wir wollen zunächst diesen Text lesen. Weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus Christus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben, durch den Herrn Jesus Christus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen, suche in Heiligkeit und Ehrerbietung. Nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe zu weit in Übervorteile seinen Brüder im Handeln, denn der Herr ist ein Richter über alles. Wie ihr auch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Von der Brüderliebe aber ist nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selber seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Und das tut ihr auch, an allen Brüdern in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, dass ihr darin noch vollkommener werdet. und setzt eure Ehre da rein, dass ihr ein stilles Leben führt, dass eure Schaft mit euren eigenen Händen arbeitet, wie wir euch geboten haben, damit ihr ehrbar lebt vor denen, die draußen sind und auf niemanden angewiesen seid. Ein gewaltiger Text, ein Text, der einiges in sich hat. Der Text hat vier große Punkte. Zunächst Verse 1 bis 2 geht es um die Ermahnung, und zwar in der Ermahnung mit einer Autorität. In den Versen 3 bis 5 geht es um ein intimes Leben in der Ehe. In den Versen 6 bis 10 geht es um brüderlicher Umgang in meinem Geschäftsleben und natürlich untereinander. In den Versen 11 bis 12 geht es um praktische Anwendung des Christseins gegenüber den Menschen, die Gott nicht kennen. Ich glaube, wenn ich diesen Namen oder diese Titel so erwähnt habe, wisst ihr Bescheid, dass es ist unmöglich, in einer Predigt von 30 Minuten für diese Themen ausführlich zu umschreiben oder zu predigen. Mir reicht die Zeit vielleicht nur einiges zu umreißen. Heute Morgen möchte ich zunächst beginnen mit den Allgemeinen. Was verstehen wir, wenn wir von der Heiligung reden? Denn um unseren Text geht es spezifisch um ein heiliges Leben. Heiligung, allgemein gesagt, kann man sagen, unterscheidet sich in zwei Bereiche. Einmal in dem Bereich, wo wir besonders sagen können, das ist ein Status. Und Heiligung ist auch ein Prozess. Wie soll man das verstehen? Das Wort heilig kennen wir alle. Wir haben irgendwie so eine gute Sache oder so ein gutes Ding, was uns geschenkt wurde und was für uns einen ganz besonderen Wert hat. Ja, ich weiß es noch sehr genau, als meine Oma meiner Mutter so ein Tuch selbst gehäkelt hat und selbst gemacht hat und ihr geschenkt hat. Und sie hat sie so sorgfältig immer aufbewahrt und gesagt, das ist für sie eine heilige Erinnerung. Das ist etwas ganz Besonderes, woran man sich erinnert, was man festhält. Und das kann man über viele Sachen so sagen. Aber so ähnlich ist es ja auch bei Gott. Gott hat sich ein Volk ausgesucht. Das lesen wir zum Beispiel in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9. Gott hat sich ein heiliges Volk ausgesucht und hat es abgesondert. Und damit hier ist beschrieben ein Status, ein Name. Er hat sie Heilige genannt. Und wenn wir gerade in den Neuen Testament hineinlesen, da steht zum Beispiel geschrieben, Heilige an Thessalonicher, Heilige an Korinth und so weiter. Das ist ein Name, das ist ein Status. So wie wir einen Status erworben haben, als wir hier in Deutschland angekommen sind. Wir sind angekommen und haben einen Status, einen Titel. Einen Titel erwerben wir, wenn wir zum Beispiel eine Studien abgeschlossen haben oder einen Beruf abgeschlossen haben. Und so haben wir einen Status, ein Tischler zu sein, was wir heute Jürgen gesehen haben. Das ist ein Status. Das ist ein ganz großes Statussymbol oder ein Name, heilig zu sein. Allein wenn ich dieses Wort mir angeschaut habe, habe ich gesagt, tja, Herr, eigentlich bin ich nicht wert. Und trotzdem sitzen heute Morgen vor mir heilige Menschen. Gott hat seinen Kindern diesen Titel, diesen Status verliehen. Er hat sie ganz besonders rausgestellt. Das ist zunächst allgemein. In unserem Text geht es eigentlich nicht um einen Titel oder einen Status. In unserem Text geht es mehr um eine moralische Vorstellung von Heiligung. Oder, besser gesagt, was wir mit einem Wachstum verbinden. Es ist ein Prozess, wo Gottes Gegenwart immer größer und größer wird. Wir können oder wir sagen oft, ja, Christus ähnlicher werden. Ja, das ist wahr. Das ist das Ziel einer Heiligung. Und das ist ein Prozess. Gerade in unserem Text geht es um eine moralische Heiligung. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Und ich kann sehr gut verstehen, warum der Heilige Geist dieses Thema so einleitet in diesen zwei Versen mit einer ganz großen Autorität. Und zwar, Paulus beruft sich hier die Ermahnung, die er macht, in einem Namen. Die kommt nicht von ihm, die hat er sich nicht ausgedacht. Sie ist 100% ausgesprochen in einer Autorität, in der Autorität Jesus Christus. Das ist eine gewaltige Aussage. Was hier mit verbunden ist, diese Autorität, dieses so auszusprechen, kann und darf nicht jeder machen. Dieser Mensch, der diese Autorität besitzt, hat eine bestimmte Berufung. Und ohne diese Berufung kann man nicht so eine autoritative Ermahnung rauslassen. Es geht nicht. Aber ich habe gesehen, als ich diese zwei Verse betrachtet habe, dass Paulus es macht aus einem bestimmten Winkel. Hier spricht nämlich wie ein Hirte zu seinen Schafen. Das heißt, aus der Position eines Pastors, eines Hirtenmenschen, einen Menschen, der diese Gabe besitzt, auf eine Art Menschen anzusprechen, die, auch wenn man negative Dinge ausspricht, nicht gleich umkippen. Die eher so ausgerichtet sind, so seelsorgerisch. Und die sehe ich in zwei Wörtern. Es beginnt nämlich, wir bitten und ermahnen euch. Natürlich wissen wir, dass Ermahnen im Griechentum auch mit anderen Vokabeln bestückt werden kann. Also die griechische Sprache ist nicht so arm, dass man auch andere Worte wählen könnte. Aber dieses Wort, was hier mit Ermahnung übersetzt wird, ist eindeutig auf den Heiligen Geist gedacht. Das ist so eine Ermahnung, die man beschreiben könnte, der Mensch ist bereit, den Menschen, den er ermahnt, tatsächlich sein Leben zu geben. Und das wissen wir von Paulus selbst, dass er sein Leben komplett investiert hat für das Evangelium. Aber nicht allein für das Evangelium, sondern auch für Menschen, die das Evangelium gehört haben. Und dann merke ich, dass diese Gabe hier in diesen zwei Worten eine große Entfaltung findet. Der sagt etwas, aber mit so einer Wärme, dass die Menschen wirklich zuhören. Die Gabe der Ermahnung kann man auch so umschreiben, das ist die Fähigkeit, Menschen zurechtzuweisen und zu einer Handlung hinführen. Wir wissen, das kann wirklich nicht jeder. Aber ein Mensch, zunächst der von Gott diese Autorität bekommen hat und die diese Gabe verkörpert, eine Hirte zu sein, der kann es. Und das ist das, womit der Paulus die Leute gerade in Thessalonica zunächst konfrontiert. Ermahnung unterscheidet sich sehr gewaltig von der Lehre. Bei der Lehre ist es, dass man versucht, irgendwelche Neuigkeiten oder interessante Sachen zu vermitteln oder Erkenntnisse zu vermitteln. Bei der Ermahnung geht es nicht, dass man Erkenntnisse vermittelt, sondern dass man Menschen zu einer Handlung bewegt. Und darum geht es hier. Ja, Ermahnung ist nicht einfach, aber sie ist schön, wenn sie von einem Hirten kommt. Von einem Menschen, der den Menschen versteht. Ich weiß noch selber, also aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe in meiner Kindheit sozusagen mein Taschengeld damit verdient, dass ich fremde Kühe gehütet habe. Und interessanterweise, die Leute, die mir das Geld dann gegeben haben, haben jedes Mal gesagt, interessant, wenn ihr beide, das heißt mein Bruder und ich, wenn wir gehütet haben, dann sind die Kühe selbstständig abends nach Hause gegangen. Wir haben nie eine Kuh getrieben. Aber wisst ihr, was ich dabei gemerkt habe? Man muss tatsächlich beim Hüten ihnen die Freiheit geben. Wir wussten ganz genau, bis dahin können sie tun und machen, was sie wollen. Und wir haben sie nie getrieben. Das haben wir nämlich von unserem Vater gelernt. Aber wisst ihr, das kennt der Hirte. Der Hirte treibt nie jemanden. Er sagt etwas, aber der macht es so, dass der andere willig ist, es zu tun. Tja, als ich weiter nachdachte, dachte ich natürlich an die Gemeinden in der heutigen Zeit. Und ich habe absolut aus diesem Vers selbst die Ermahnung bekommen, dass man mit den Geschwistern sehr liebevoll umgeht. Wie ein Hirte. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was braucht denn oder brauchen unsere Gemeinden heute? Ich habe festgestellt, dass die Gemeinden heute keine Manager brauchen. Die Gemeinde heute brauchen Hirten. Menschen, die sich selbst opfern und niemals seine Geschwister. Ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass Paulus das bei Jesus selbst gelernt hat. Denn Jesus ist der einzige Hirte, der sich selbst geopfert hat. Dahingegeben, damit die Leute, die ihm annehmen, tatsächlich dann das tun, was er ihnen sagt. Das ist eine sehr großartige Aussage, die Paulus hier macht. Und hier liegt der Schlüssel. Ich habe mir die nächste Frage gestellt. Warum begibt Paulus mit dieser autoritativen Aussage. Und wenn wir den nächsten Text uns anschauen, so kann ich verstehen, dass er auf keine andere Art und Weise diese Christen in Thessaloniki ansprechen durfte. Denn es geht um Heiligung. Und hier beginnt er und sagt, Gott will Heiligung. Aber nicht irgendwelche Heiligung. Die ist nicht im leeren Raum. Sie ist gefüllt. Und in erster Linie, Gott will, wie ich schon gesagt habe, die moralische Heiligung. Das heißt, unser Umgang miteinander soll so sein, dass man Christus sieht. Und das ist Gottes Wille. Sehr interessant, dass wenn Gott das will, dann wird er alle Hebel in Bewegung setzen und es tun. Und so lesen wir zum Beispiel in dem hohepriesterlichen Gebet von Jesus, Kapitel 17, Verse 17 und 19. Und hier bittet er den Vater und sagt, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Und Vers 19, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie heilig seien in der Wahrheit. Merkt ihr? Gott will Heiligung. Gott will diesen Prozess. Aber dieser Wille ist eindeutig in Jesus Christus erfüllt. Jesus hat sich hingegeben, damit wir überhaupt einen Prozess in Gang setzen können. Und diesen Prozess setzt nicht mal ich in Gang, sondern er selbst. Gott will. Und weil Gott will, hat er alles gemacht, damit es geschieht. Ich könnte hier viele Beispiele noch aus der Bibel bringen. Ich werde mich an dieser Stelle beschränken. Der himmlische Vater möchte, dass wir ein reines, sauberes, moralisches Leben führen. Bei der Moral geht es um Verhaltensregeln. Es geht um Verhaltensmuster. Und dass diese Regeln, die wir, diese Muster sollen so gespickt sein, dass man tatsächlich Christus sieht. Und das ist ein Prozess. Das kann man nicht so einfach. Und jetzt komme ich zu dem, warum Paulus diesen Prozess mit so einer Autorität, aber mit so einer Zurückhaltung, mit positiven Dingen gespickt beginnt. Das sensibelste Thema spricht er hier in diesem Text an. Das sensibelste Thema ist nicht nur die Heiligung, sondern eure Heilung, dass ihr meidet Unzucht. Das ist ein hartes Wort. Das ist ein sehr hartes Wort. Ich habe lange genug an diesem Wort gesessen und geknabbert, aber die Unzucht nicht irgendwie und nicht irgendwo, sondern in Ehe. Am Freitag besuchte uns unsere Hausärztin und wenn sie zu uns reinkommt, dann fragt sie mich immer, na Herr Renz, was für Thema bearbeiten Sie denn jetzt? Weil sie hat gesehen, ich saß am PC und ich habe sie konfrontiert. Ich habe gesagt, wisst ihr was? Ich bearbeite jetzt das Thema Unzucht in der Ehe. Die war baff. Sagt sie, um 9 Uhr morgens? Um 9 Uhr morgens? Ja. Um 9 Uhr morgens. Ihre prompte Reaktion, in der Ehe gibt es keine Unzucht. 2 Minuten später hat sie sich wohl wahrscheinlich bedacht und hat dann mit meiner Frau gesprochen. und hat etwas verraten. Und sie hat gesagt, es ist wahr, es sind sehr viel Unzucht in der Ehe. Und am meisten beklagen sich die Frauen. Und sie sagt, ich als Ärztin, ich kann nichts tun. Als wir uns verabschiedet haben, hat sie gesagt, Herr Renz, ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Aber merkt ihr, wie sensibel das Thema ist? Ihr versteht, dass ich heute Morgen dieses Thema nicht ausführen werde. Dieses Thema gehört in die Beratung zwischen Mann und Frau, das heißt zu so einem Eheseminar. Da könnten wir das Thema bis im Detail uns anschauen. Aber er spricht dieses sensibelste Thema an und der Mann, ganz besonders Männer. Frauen nicht wie ein Objekt zu behandeln. Das sind Geschöpfe. Das ist Gottes Geschöpf. Und Gottes Geschöpf darf nie wie ein Objekt behandelt werden. Das sind unsere Schwestern. Ich weiß, dass hier in diesem Text eigentlich das Wort Gefäß im Urtext steht. Aber dieses Wort Gefäß wurde sehr oft gebraucht von den Rabbinern, wenn sie von ihren Ehefrauen sprachen. Was meinten sie, wenn sie über dieses Gefäß, über ihre Frauen sprachen? Sie meinten ein sehr sensibles, teures Wesen, das Gott uns geschenkt hat. Es geht ihm um ein sehr sensibles, teures Wesen. Das heißt, es geht eindeutig um die Frau. Und das ist wunderbar. Petrus hat das ja auch einmal gesagt, dass Frauen sollen dieses Gefäß sein. Und meinte, die Sensibilität, die unsere Schwestern mitbringen. Ich weiß es von meiner eigenen Frau selber, sie reagiert viel schneller auf manche Aussagen als ich. Sie hat schon die Atmosphäre gespürt und die Atmosphäre sagt ihr schon, was sie hier sagen kann. Ich komme als Mann in die Atmosphäre rein, plupp und Fettnäpfchen. Unsere Schwestern nicht so. Sie sind da sensibler. Die sind da aufmerksamer. Und dieses wunderbare Geschenk wurde uns geschenkt. Und jetzt versteht ihr, warum Paulus auf diese Art die Gemeinde ermahnt. Das ist ein sehr sensibles Thema und das darf nur in dieser Art ermahnt werden. Das heißt, darüber gesprochen werden. Ich denke mal, dass ich zu diesem Abschnitt einen Cut mache und gehe zum nächsten. Ich weiß, die Zeit läuft mir schneller davon, als ich mir wünsche. Aber er beginnt jetzt zu den Brüdern zu sprechen. Und zwar, es geht hier mehr oder weniger um ein Geschäftsleben. Aber natürlich nicht nur allein. Aber im Fokus steht, dass wir als Christen den anderen beim Geschäften einfach nicht betrügen. Sensibel reagieren. Und hier ist das Zentrum dieses Geschehens nichts anderes als die Liebe. Und hier möchte ich nur einen Punkt betonen. In dem Prozess der Heiligung ist Liebe das tragendste Fundament. Alles, was ich mag, pflege ich. Das ist ein Prinzip. Und alles, was ich nicht mag, beachte ich nicht mal. Und hier, rübergeleitet von dem, was ich davor gesagt habe, ist eindeutig, in diesem Prozess der Heiligung muss die Liebe das Größte sein. Was ich gegenüberstellen wollte, um einfach in dem Geschäftsleben einmal ein Modell zu zeigen, ist, es ist die Höflichkeit und die Freundlichkeit. Also wenn ich die Menschen nicht unbedingt mag, werde ich sie immer höflich behandeln. Natürlich werde ich sie begrüßen. Natürlich werde ich ihnen ein Angebot machen, aber nicht aus dem Herzen heraus, wo die Freundlichkeit wohnt. Nein, Höflichkeit ist eine Form einer Distanz, die wir im Geschäftsleben sehr gut lernen, die aber für das Modell und für die Heiligung, für diesen Prozess überhaupt nicht taugt. Sie passt nicht zusammen. Und hier ist die Ermahnung von Paulus an uns, dass wir die Freundlichkeit haben sollen. Aber wisst ihr, ich habe über dieses Wort nachgedacht. Freundlichkeit kann man nicht aus den Ärmeln schütteln. Die muss man üben. Das ist auch ein Prozess. Das geht nicht, dass ich morgens aufstehe und dann stehe ich noch auf dem falschen Fuß auf, dass ich sofort zu allen freundlich bin. Das geht nicht. Das muss erbeten werden. Ich mache das so, dass ich morgens meistens so zwischen 5 und 6 aufstehe, ne? Und dann meine Begegnung mit den Herren habe. Und wisst ihr, nachdem ich dann gebetet habe, es geht auch mit Freundlichkeit besser. Das ist echt. Man hat so wie einen Energieschub. Dann kommst du in, wir frühstücken, seit es Sommer ist, mit meiner Frau immer auf die Terrasse, dann decke ich schon mal den Tisch und bringe alles schon fertig und dann kommt Anna. Und wir können dann wirklich eine schöne Gemeinschaft miteinander haben. Aber es gelingt immer gut, wenn man zuerst die Gemeinschaft mit den Herren hatte. Ja, ich habe auch schon anders probiert. Na, ich habe verschlafen. Sowas kommt auch vor. Ja, aber dann war ich ein bisschen, ja, nicht so gelaunt. Dann musste ich wieder üben. Also Freundlichkeit, die aus den Herrn kommt, die aus der Liebe kommt, die muss man üben. Und ich werde den nächsten Abschnitt nicht weiter anschauen. Aber ich lese euch einen Spruch, einen Satz, den ich gefunden habe, dass ein chinesischer Philosoph einmal aus dem 6. Jahrhundert vor Christus ausgesprochen hat. Freundlichkeit in Worten schafft Vertrauen. Freundlichkeit im Danken schafft Tiefe. Freundlichkeit im Geben schafft Liebe. Das könnte ich auch aus der Bibel zitieren. Denn genau das lehrt die Bibel. Freundlichkeit mit den Worten, über die wir heute Morgen gesprochen haben, schafft wirklich Vertrauen. Und Freundlichkeit mit der Liebe schafft wirklich dieses Herz eines Gebers. Die schafft Liebe. Das möchte ich heute Morgen euch allen mitgeben. Nehmt die heutige Ermahnung nicht aufgesetzt, sondern befreit. Das hat der Herr Jesus so gemacht und das hat er durch Paulus gelehrt. Gott möchte unsere Heiligung. Amen.